Deutschland wird jetzt irgendwie schlafen gelegt und soll womöglich 4 Jahre jetzt nicht wach werden und diesen Wahnsinn irgendwie weiter, diesen Weg weitergehen, so im Schlafwagen.
Friedrich Merz hat ja jetzt im Prinzip angekündigt, mich und auch alle anderen Bundesbürger in diesem Land konsequent und wissentlich und willentlich zu verarmen. Sicher, dass wenn Merz es nicht mit den eigenen Stimmen schaffen wird, er es dann mit den Stimmen der Linken oder der Grünen schaffen wird. Hoffnung erzeugen. Und diese Hoffnung, die wird dann so richtig zerdeppert.
Nun ist es endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett. Nun ist es endlich wieder soweit. Das Heckenduett.
Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Donnerstag. Nun ist endlich wieder soweit.
Das Heckenduett.
Duett. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das Heckenduett.
Titi.
Nun ist es endlich wieder soweit. Viel gute Laune und Heiterkeit.
Das kann ich auch.
Das hat sogar mir geschmerzt.
Jetzt weißt du, was die Zuschauer jede Woche durchmachen müssen.
Ja,
herzlich willkommen hier zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski. Ja, ich würde ja, normalerweise sage ich an dieser Stelle, ist ja wieder viel passiert, aber irgendwie.
Ja, es ist eben nicht viel passiert, sogar unser Gerät stimmt zu. Ja, es ist unglaublich. Ich habe eben schon gesagt, ich kann mich nicht erinnern, also bestimmt ein halbes Jahr her, dass wir mal so eine Woche hatten.
Ja.
Weil, also das letzte halbe Jahr ging ja im Staccato an Nachrichten, wie nie da gewesen.
Ja.
Und die letzte Woche ist irgendwas passiert? Haben Sie was?
Also,
zu berichten?
Ich habe mir Notizen gemacht. Es sind Dinge passiert, aber es fehlt,
aber nicht so wirklich.
Es fehlen diese richtigen Klopper, ja, die, wie soll ich sagen, die dann wirklich die Welt verändern. Und ich habe tatsächlich den Eindruck, die Welt hat sich jetzt großartig seit der letzten Woche nicht mehr so verändert, wie das in den letzten Wochen und Monaten so der Fall gewesen ist, wo dann, ja, wie gesagt, letzte Woche halt hier dieser Zoll-Tsunami von Trump.
Genau.
Oder eben dieses Koalitionspapier, was da verabschiedet worden ist. Wobei man sagen muss, es sind tatsächlich ist eigentlich ein bisschen was passiert. Aber es sind mehr so diese kleinen Meldungen, die jetzt so
Raum gewinnen. Im Inland, da habe ich das ja, glaube ich, letzte Woche genau schon so gesagt. Ich habe es jetzt auch für die neue Ausgabe, die nächste Woche erscheint, von Eigentümlich frei, habe ich es auch im Editorial geschrieben. Das ist so eine seltsame, diese neue Regierung, die sich da jetzt anbahnt, ne, die war ja, letzte Woche haben wir die ja schon behandelt, den Koalitionsvertrag und so weiter, von Friedrich Merz, dass das so eine narkotisierende Schlafenlegungsregierung ist, ne? So eine Einschläferungspolitik irgendwie ist. Also Deutschland wird jetzt irgendwie schlafen gelegt und soll womöglich 4 Jahre jetzt nicht wach werden und diesen Wahnsinn irgendwie weiter, diesen Weg weitergehen, so im Schlafwagen.
Mhm.
Und lustigerweise, genau, da haben wir das gesagt, das ist Deutschland und in der Welt passiert so unglaublich viel. Mhm. Ne? Jetzt ist auch die Welt so ein bisschen ruhig geworden, kommt dazu. Aber was ich eigentlich sagen wollte für Deutschland, das hatte ich geschrieben und ich nehme das die ganze Zeit schon so wahr, so irgendwie so narkotisierend einschläferungsmäßig. Und 2, 3 Tage später war einer unserer Lieblingsautoren, Don Alfonso, in der Welt, hatte einen langen Artikel, ich bin so schrecklich müde. Ne? Also ja. das war, der hat das genau so wahrgenommen.
Ja.
Irgendwie ist einfach nur ermüdend, einschläfernd, was in Deutschland so passiert. Ne?
Mhm.
Das ist wahrscheinlich auch so beabsichtigt.
Das ist die große Frage.
Aber es gibt ja dennoch, genau, da willst du gleich drauf hinauskommen.
Da wollen wir gleich.
Es gibt ja dennoch so Anzeichen dafür, dass das vielleicht nur die Ruhe vor dem Sturm ist, auch in Deutschland.
Ne? Den Eindruck, ey, wir haben einen Titel.
Die Ruhe vor dem Sturm.
So werden Titel gemacht, meine Damen und Herren. Und bevor wir hier in die Vollen gehen, fangen wir doch einfach mal an mit den Zuschriften, wie wir das traditionell immer so handhaben zu Beginn dieser Sendung. Ja, und da habe ich zwei. Zum einen werden wir jetzt auch zu einem kleinen Anzeigenportal da vortragen, die Mail: Hallo, werter Hermut Scharski. Ihr macht im Dachtheken-Duett auch immer Werbung für alles Mögliche und da dachte ich mir als treuer Hörer und schreibe euch auch einmal. Einblendung jetzt, Kollege Koll. Ich habe eine unbenutzte, original verpackte, Schweizer handgemachte Automatikarmbanduhr, hergestellt 2022.
Limitierte, nehmen wir dafür eigentlich Geld?
Nein, limitierte Stückzahl auf 210 Stück. Technische Details, siehe Fotos, die jetzt gerade hoffentlich eingeblendet werden. Neupreis damals 1499 Schweizer Franken. Das Originalinserat gibt es noch unter www.htps, das muss ich dem Kollegen Koll nochmal, nee, das hat der Kollege Koll, Einblendung jetzt, wenngleich es langsam ausverkauft ist. Ich fand sie damals schön, drum habe ich sie gekauft, doch ich trage keine Armbanduhren, gesundheitliche Gründe, und so liegt die Uhr seit Jahren nur ungenutzt im Schrank herum. Das ist schade und nicht im Sinn des Erbauers. Der Artikelstandort ist derzeit Mallorca. Sie kann bei einem Urlaub persönlich abgeholt werden oder natürlich auch nach Deutschland versendet werden. Fotos sind im Anhang oder in der Internetseite einblenden. Ich würde 1.500 € dafür haben wollen. Es würde mich freuen, wenn ihr die beim Dachtheken-Duett bewerben könntet, was wir jetzt hiermit getan haben. Es sei denn, jemand aus der Redaktion ist daran interessiert. Danke und danke dafür und natürlich auch für die wöchentliche Heiterkeit im täglichen Wahnsinn.
Also wenn der Junge die vertickt, dann bekommen wir aber 10%, oder?
Provision, ne?
Provision, so Unterstützung als, ans Dachtheken-Duett.
So, und man kann ihn kontaktieren bei Telegram, dort unter t.me/SimonDerGust. Also Simon wie Simon, dann der wie der und Gust wie Gust, also G-U-S-T. So, ansonsten schreiben Sie uns direkt an, wir vermitteln dann den Kontakt.
Ja, gegen Provision.
Gegen Provision. Wundervoll. So, und dann habe ich noch eine zweite Zuschrift. Da geht es jetzt etwas, um wieder Libertäre Basics, die wir hier ja ab und an mal behandeln. Sehr interessiert habe ich folgenden Artikel gelesen. Dann folgt der Link und jetzt habe ich vergessen, mir den Artikel aufzuschreiben, welcher das gewesen war. Das war der mit Christine Lagarde auf dem Foto. Ist ja egal. Könnten Sie im nächsten Dachtheken-Duett vielleicht unter der Rubrik Libertäre Basics erklären, wie das Geldsystem in den USA vor der Einführung der Fed während des Wirtschaftsbooms aufgebaut war? Und vielleicht noch, wie ein freiheitliches Geldsystem heute konkret aussehen könnte?
Ich hoffe, du hast dich ein bisschen eingelesen ins Thema. Du bist jetzt Profi. Du wusstest ja, welcher Brief kommt.
Ich habe mich tatsächlich ein bisschen eingelesen und mir entsprechende Details herausgeschrieben, um es mal so zu sagen. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Ja, nein. Also um das alles so ein bisschen, um das alles jetzt konkret hier aufzudröseln. Ich habe gerade dieses Buch dort in die Kamera gehalten. Geldzeitenwende. Da kann man, ich glaube, das wertvolle Einblendung jetzt, da kann man sich entsprechend schlau machen, wie es denn damals gewesen ist. So, was man jetzt.
Ja, sag mal im Groben. Ich glaube.
Im Groben hatten wir
beispielsweise. Kann das sein, dass es kein Bundesgesetz gab in der Richtung?
Es war tatsächlich so. Also man hatte den sogenannten Bimetallismus. Bis genau. Ende des 19. Jahrhunderts basierte die Währung auf Gold- und Silbermünzen. Ja, also Gold und Silber waren tatsächlich, Geld, ja, und der Gehalt des Geldes, der Wert des Geldes, der wurde dann eben über beispielsweise den Silbergehalt in den Münzen reguliert. Es gab damals auch eine feste, wie nennt man das nochmal hier, Abstand, Gold, Silber,
Ratio.
Eine feste Ratio, 15 zu 1, 16 zu 1, je nachdem. So, und es war seinerzeit, also so in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts war es auch relativ einfach, Banken zu gründen. Und es gab damals auch keinen einheitlichen Dollar. Und diesbezüglich kam es auch zu Bankenpleiten, wenn jetzt die Banken beispielsweise nicht genug Silber in Anführungsstrichen oder Gold in den Lagern hatten, die sie damals haben mussten, ja, um die dann eben gegebenenfalls gegen Dollars einzutauschen. So, also es war damals in Anführungsstrichen tatsächlich relativ liberal. Die Leute konnten Banken gründen, konnten im Prinzip ihren Dollar da rausgeben. Und ich sag es mal so, so stelle ich mir ja auch ein in Anführungsstrichen libertäres Geldsystem vor, dass Geld, wenn Sie so wollen, nichts anderes ist als eine Dienstleistung, die man ihnen angedeihen lassen kann, und es wird sich dann eben auf dem Markt entscheiden, welche Währung denn die beste wäre. So, da kann es dann Leute geben, die sagen, okay, pass auf, Gold, Silber, das ist für mich die Währung, warum soll es das nicht geben? Dann gibt es wiederum andere Leute, die sagen, okay, Bitcoin, das ist für mich der Standard, warum soll ich das nicht als Geld benutzen können? Der Libertäre, beziehungsweise Libertär an diesem Gedanken ist, wie gesagt, der Wettbewerb um das beste Geld, und jeder ist dann frei, das Geld anzunehmen, beziehungsweise das Geld anzubieten, was er denn möchte. So, es braucht also keine Zentralbank im Sinne von, also ich sag mal, es wird jetzt oft erklärt, ja, die Zentralbank, die FED, die wurde eben deswegen gegründet, um solche Marktschwankungen und Bankenpleiten irgendwie zu verhindern. Aber letzten Endes, was hat es gebracht? Eine bis dahin nicht gekannte Entwertung des Geldes. Also dazu muss man sagen, die Inflationsrate beziehungsweise der Wert des Dollars, ja, der blieb über, ich weiß nicht, über 100 Jahre sehr, sehr stabil. Also wenn Sie 1812 für einen Dollar 47 Brötchen hätten kaufen können, dann haben sie das 1912 vor der Gründung der FED auch noch tun können. Also mit dem einen Dollar, der hat sich quasi nicht entwertet. Diese Entwertung kam dann eben erst mit der FED und dann auch mit...
Gut, weil er eben an Silber und Gold auch gebunden war, ne?
Ja, richtig, genau. Aber wie gesagt, also Gold, Silber, ja.
Es gab aber vor allen Dingen, glaube ich, kein Bundesgesetz über einen Annahmezwang. Ne? Das hast du ja gesagt. Ne? Das ist ja, das eine Sache ist die Zentralbank, ne? Die in Amerika kommt noch erschwerend hinzu, ja eigentlich privat geregelt ist. Ja. Das ist ja auch immer noch so eine eigene Story in den USA, allerdings in anderen Ländern nicht. Aber das eine ist eben die Geldbereitstellung durch den Staat, und das andere ist aber auch, dass man es annehmen muss, ne? Dass es dann noch ein Gesetz gibt, ne? Was wir auch in der Europäischen Union haben und in Deutschland auch hatten bei der D-Mark. Diesen Annahmezwang, den gab es in Amerika meines Wissens nicht. Ne? Aber wie gesagt, ich habe mich jetzt auch nicht, du hast dich eingelesen, du musst
das jetzt ein klein wenig, ja, das habe ich jetzt so in der Kürze der Zeit nicht ganz geschafft. Ne? Aber wie gesagt, es ist schon da, also der Vertrauen der Leute in diese damalige Papierwährung, der war deswegen gegeben, weil, wie gesagt, ein Dollar war ein Dollar, und man hat für einen Dollar dann eben entweder die entsprechende, also ich glaube, ja, man hat dann eben die entsprechende man hat diesen Dollar immer gegen Silber eintauschen können. Also deswegen war auch dieses Vertrauen da, dass man dann halt hier so einen Schuldschein im Prinzip hat, ja. Und damit haben die Leute dann halt, wie gesagt, gekauft und verkauft, ne?
Der klassische Fall ist halt, dann kommen Kriege, ne? Und dann werden diese Bindungen eben gelockert oder ganz weg. Traditionellerweise fallen dann eben ganz weg, ne? An Silber oder an Gold oder an beides. Was dann im Ersten Weltkrieg massiv der Fall war. Ne? Wann war Bretton Woods dann überhaupt? Das war ja auch das kurz vorher, kurz nachher. Jetzt, wie gesagt, ich hätte mich mal einlesen müssen. War das nicht kurz dann oder sogar während des Ersten Weltkrieges? Wann war es?
Ich gucke, habe ich mir jetzt gerade tatsächlich nicht...
Nicht Bretton Woods, Jekyll Islands Sache dann hier. Die Gründung der FED.
Die war 1913.
1913, genau. Also praktisch vor dem Ersten Weltkrieg, ja. Genau. Am Vortag des Ersten Weltkrieges.
Was für ein Zufall,
genau. aber selbst da ist ja auch nicht die Bindung an Edelmetalle aufgegeben worden. In Europa aber eben schon mit dem Krieg. Ne? Und was ich aber eigentlich sagen wollte, die Südstaaten im amerikanischen Bürgerkrieg hatten dann ja auch einen Confederate-Dollar. Und der wurde dann sehr schnell, die mussten den sehr schnell verwässern. Und das war dann auch so eine Inflationswährung, die dann eben kein Mensch mehr gebraucht hat, ne? Insbesondere wo es dann in Richtung Niederlage ging, haben die den halt aufgebläht, und es war dann eben, wie das so häufig ist, am Ende einer Papierwährung wertloses Papier. Ne?
Genau, richtig. Und die Leute, die dann über Silbermünzen oder Goldmünzen verfügt haben, das waren dann die Glücklichen.
Ja, aber es gibt ja, du kannst ja, glaube ich, heute noch in Amerika bezahlen mit so einem Silberdollar oder so. Ne? Macht keinen Sinn, weil es mehr wert ist als ein Dollar.
Natürlich.
Aber es ist immer noch Zahlungsmittel. Ne? Genau. Daran sieht man halt, was so passiert ist im Laufe der Jahrzehnte.
Ja, es ist ja auch total ulkig. Ne? Also würde man jetzt beispielsweise diesen Heiermann von damals, der genau. ja auch einen Silbergehalt hatte, ich meine 625er Silber waren diese 10 D-Mark Münzen.
Nee, das war 5 Mark.
Der Heiermann war ein Fünfer, aber es gab ja auch 10 D-Mark Münzen und 5 D-Mark Münzen und die hatten jeweils dann einen entsprechenden Silbergehalt und diese Münzen sind jetzt, also der Silbergehalt dieser Münzen macht diese Münzen jetzt mehr wert, als sie damals gewesen wären. Also ne, ich meine 10 D-Mark wären jetzt 5 also, Euro und das ist schon deutlich mehr wert, ja, also das ist schon ganz, ganz ulkig, wie sich das damit verhält, also es ist ja, apropos, passt ja gerade hier, ich glaube heute früh hat Gold auch wieder ein neues Allzeithoch erreicht, wir waren dabei über 2.940 Euro. Und
in Euro ein
in Euro und ich glaube über 3.300 irgendwas Dollar. Ne? Ich habe es jetzt nicht so genau am Schirm, aber ja.
Man darf das nicht vergessen, das Allzeithoch für Gold ist ja eigentlich, dahinter steckt ein Allzeit-Low für Dollar und Euro, ne? Für die inflationierten, das inflationierte Papiergeld.
Man muss sich mal vorstellen, man hat eine Unze Gold, um das nochmal hier ins Gedächtnis zu rufen, eine Unze Gold hat seinerzeit zur Einführung der FED etwa um die 20 Dollar gekostet. Mhm. Ne? 20 Dollar, dafür haben sie eine Unze Gold bekommen und heute legen sie da über 3.300 Dollar für hin. Ja? Also an der Unze hat sich nichts verändert, nur eben am Wertgehalt des Papieres. Ja, ja, insofern, wie gesagt, ich hoffe, wir haben die Frage hiermit irgendwie auch beantwortet, ne, wie gesagt, ausführlicher kann man nachlesen bei Geldzeitenwende. Ich glaube, Benjamin Mutlak bringt ja jetzt auch demnächst
ein neues Buch raus. Werden wir auch noch darauf aufmerksam machen.
Das werden wir dann ebenfalls in die Kamera halten. Aber das eignet sich ganz hervorragend, jedenfalls ganz hervorragend als Einstiegsliteratur in das Thema, ja. Womit wir beim Thema wären. Ja, wobei, ja, was haben wir denn für Themen? Wir fingen ja gerade hier schon an, die Dinge, diese Regierung, die uns jetzt ins Haus steht, die möge uns doch einschläfern, ist vielleicht ihre Absicht, uns so ein bisschen einzulullen. So, und da habe ich jetzt in Erinnerung.
Ja, es kommt dazu, man fühlt sich ja auch so machtlos, ne? So ja. die Deutschen, die gewählt haben, das geht jetzt vielleicht nicht für uns, aber für mich speziell nicht, die haben ja definitiv den alten Kurs abgewählt.
Ja.
Ne? Aber es interessiert ja keinen. Es ist ein weiter so, niemanden. Weil es ist diese totale Machtlosigkeit und das ist auch so ein Stück, was dazu beiträgt, dieses Einschläfern. Mhm. Ne? Die Leute ziehen sich irgendwie zurück, sind total frustriert. Ja. Das ist so der Zustand im Moment. Ne?
Wobei man
aber sagt, möglicherweise die Ruhe vor dem Sturm.
Ich glaube auch, weil Friedrich Merz ja doch liefert, wie er nur liefern kann. Also ich möchte erinnern an die Sendung vom vergangenen Wochenende. Karen Mioska, Friedrich Merz war dort zugegen.
Was und guckst du so?
Ich gucke mir nur die Ausschnitte, bei Telegram an.
Ich würde mir so eine Mensch antun.
Nein, das geht auch nicht. Das weiß ich nicht. Das würde das Gehirn einschläfern. Nee, aber wie gesagt, da gab es so ein paar nette Äußerungen von Friedrich Merz. Er hat da, glaube ich, innerhalb von einer Minute 6-mal das Wort teurer in den Mund genommen. Und da wurde dir schon klar, okay, alles klar. Robert Habeck ist im Prinzip nichts anderes als Schattenkanzler dieser Regierung, wenn man so will. Weil, ne, ich meine, was hat er gesagt? Er hat gesagt, ja, wir wollen die Heizung nicht verbieten, aber wir werden dafür sorgen, dass der Betrieb einer Gas- oder Ölheizung so teuer wird, ja, dass die Leute sich dann genötigt sehen, eben, weiß ich nicht, eine Wärmepumpe einzubauen oder eben eine sparsamere Heizung oder dass die eben auf klimaneutrale Mobilität umsteigen. Ja, was ist klimaneutrale Mobilität? Das ist ein Fahrrad, ja. So, und der Leute, der möchte uns Fahrrad fahren sehen und er möchte, dass wir hier 60, 70, was weiß ich, 100.000 Euro in die Hand nehmen, um uns eine neue Heizungsanlage einzubauen. Ja, also ich meine, bei mir würde sich das absolut, ich lebe in einem Altbau, das müsste erstmal entsprechend energetisch saniert werden und bis das dann erreicht wird, bis ich die ganzen Umbauarbeiten durchgeführt haben werde. Ja, da brauche ich erstmal eine Bleibe, wo ich bleiben kann, weil das komplette Haus müsste kernsaniert werden. Also ich habe ja noch Heizkörper und ich glaube, Wärmepumpen funktionieren ja über Fußbodenheizung. Ja, ja. Ja, also das heißt, ich müsste erstmal den ganzen Boden rausnehmen. Ja, das ist toll. Ich freue mich drauf. Also ich müsste den ganzen Boden rausnehmen lassen. Hinzu kommt dann natürlich noch, wie gesagt, der Einbau der Heizung, der Kauf der Heizung und so weiter und so fort. Und bis sich das alles dann mal amortisiert haben wird, lebe ich nicht mehr. Ne? Wird nie passieren. So, und der Witz bei der Sache ist natürlich der, ich habe erstens nicht die Möglichkeit, dass sich diese Kosten jemals amortisieren werden. Und ich habe nicht die Möglichkeit, mir etwas anderes Billiges zuzulegen. Also ich werde, oder Friedrich Merz hat ja jetzt im Prinzip angekündigt, mich und auch alle anderen Bundesbürger in diesem Land konsequent und ja, wissentlich und willentlich zu verarmen.
Fürs Klima. Politik macht nichts anderes, als den Leuten das Leben schwer zu machen. Aber das Besondere in Deutschland ist, dass die Politiker jetzt hingehen und sagen, hey, wir machen euch das Leben zur Hölle. Ja. So richtig.
So richtig.
Und das müsst ihr geil finden. Und der Witz ist, es gibt auch noch Deutsche, die finden das geil.
Ja.
Ne? Aber wobei, wie gesagt, es ist so eine ganz komische Stimmung. Ne? Man hat ja schon gemerkt, es sollte schon eine Kursänderung geben. Mhm. Ne? Und irgendwie wurde das gewählt. Aber die machen trotzdem weiter so und machen den gleichen Wahnsinn, den gleichen Topogang in Richtung, wir machen euch das Leben zur Hölle, wir sagen euch das auch ganz offen und ihr könnt nichts tun. Und am besten sollt ihr noch jubeln dazu.
Ja, weil es ist ja fürs Klima. Ja?
Ja.
Es ist fürs Klima, es ist für die Umwelt, es ist für die Rettung
des Steuern, dann wird alles gut.
Planeten, genau. Meine Vermutung ist ja jetzt, Friedrich Merz wähnt sich ja jetzt sicher im Kanzleramt. Friedrich Merz wähnt sich vielleicht auch sicher in seinem Stuhl. Und ich könnte mir eben, wie gesagt, vorstellen, dass die Dinge, wie du gerade gesagt hast, dass das jetzt wirklich nur die Ruhe vor dem Sturm ist. Weil ich glaube, so beschissen wurden die Leute, natürlich wurden sie immer beschissen, nach jeder Wahl. Klar, aber noch nie so schnell und so offenkundig hat sich den Leuten das offenbart, ja. Und wie du gerade sagst, es war eine Richtungsentscheidung. Die Leute haben gewählt, wollten eine Mitte-Rechts-Regierung, ja. Einfach mal so. Ich meine, wenn ich mich jetzt an die Wahlversprechen von Friedrich Merz unterhalte, also hätte ich jetzt mit dem ganzen politischen Quatsch nichts am Hut und würde diesen Menschen auch glauben, dann hätte sich das, was Friedrich Merz da verkündet hat, in meinen Ohren doch wirklich gut angehört. Ja. Da hätte ich gesagt, so, das ist es. Den Merz, den wähle ich. Ne? Der macht die Sache hier wieder klar. Ne? Und dann dauert es ja, der ist ja noch nicht mal Kanzler und hat schon alles kassiert, was er da versprochen hat. Also,
und im Gegenteil, legt den Turbo noch ein, legt weiter so in grünen Wahnsinn. Ne?
Also damit hätte ich ja nun, wie gesagt, gar nicht gerechnet.
Ja.
Überhaupt nicht. Ja? Also ich hätte eher damit gerechnet, dass Friedrich Merz irgendwie versuchen würde, noch den ein oder anderen Punkt, der vielleicht auch nur ansatzweise sinnvoll gewesen wäre, in den Koalitionsverhandlungen durchzudrücken, und er wäre damit dann an der SPD gescheitert. Das war so meine Vorstellung, aber das war so krass.
Übrigens auch Söder, genau so, ne? Genauso Söder, hätten wir auch nicht gedacht.
Nee, also
es soll rumoren an der Basis, in Bayern, bei Söder, aber auch hier, ne? Hier sind sogar im September noch Kommunalwahlen, haben wir gesehen, im bevölkerungsreichsten Bundesland. Bayern wählt, glaube ich, nächstes Jahr wieder auch Kommunalwahlen. Und ja, das ist echt interessant, weil, guck mal, im September, die gehen dann irgendwann im August. Gerade bei Kommunalwahlen, die ziehen um die Häuser. Ne? Ich weiß, bei mir kam auch immer, da kommt die SPD irgendwann vorbei. Ne? Dann unser Eins schickt die natürlich ein bisschen auf die rustikalere Art wieder weg.
Gesindel!
So, oder auch die CDU. Ne? So, gerade diese CDU an der Basis, da sind ja irgendwie bürgerliche Leute, teilweise Geschäftsleute auch irgendwie so nebenbei und so. Ne? So, und die müssen sich jetzt beschimpfen lassen. Haben die da Lust zu?
Die müssen sich jetzt trauen.
Das ist ja so Spießruten laufen wie früher, wo man gedacht hat, oh, AfD möchte ich jetzt auch nicht einen Stand aufmachen im Westen. Ne? Aber das gilt doch jetzt für die CDU, nach dem, was die mitmachen.
Ja.
Deswegen, du hast recht, der erste Überraschungsmoment ist natürlich theoretisch möglich bei der Wahl zum Kanzler. Ne? Weil ich glaube, das findet geheim statt. Ist, glaube ich, eine geheime Abstimmung. Nicht
genau.
So eine, ne? So, aber da haben wir ja auch schon mal gesagt, selbst wenn in der, ich glaube, 14 Stimmen über den Durst, ne? Sagen wir mal, in der SPD sind zwei Leute, die irgendwie sowieso gegen alles sind, dann sind es noch 12.
Ja.
diese 12 Aufrechten gibt es in der CDU nicht. Aber vielleicht, wer weiß. Aber dann ist die Frage, dann gibt es einen zweiten Wahlgang. Mhm. Und spätestens da, was machen denn dann so Grüne und Linke, ne? Haben die nicht eher ein Interesse daran, so diesen Merz am Halsband, am Gängelband dann noch zum Kanzler zu wählen? Wahrscheinlich schon. Ne?
Absolut. Also ich bin mir hundertprozentig sicher, dass wenn Merz es nicht mit den eigenen Stimmen schaffen wird, er es dann mit den Stimmen der Linken oder der Grünen schaffen wird.
Genau.
Die haben absolutes Interesse daran, Merz jetzt vorzuführen, weil die natürlich wissen, was jetzt kommt. Die wissen genau, das wird jetzt echt unbequem, so die kommenden Monate und Jahre und so weiter. Und können dann so alle Schuld von sich weisen. Und es ist natürlich, traditionell ist es ja so, dass man in der Opposition wieder zu Kräften kommt, wieder die Prozentpunkte für sich generieren kann. So, und die werden selbstverständlich einen Friedrich Merz versuchen, an der langen Leine zu halten. Und ich glaube, der Koalitionsvertrag, der hat da... An der
kurzen Leine.
An einer sehr, sehr kurzen Leine, ja. Ich sage mal so, der Koalitionsvertrag, der gibt ja schon her, was habe ich da jetzt neulich erst gehört? Also es gibt dann tatsächlich, also mehr oder weniger unverhohlen wird im Koalitionsvertrag festgehalten, dass es hier den Fraktionszwang gibt. Ja, also man hat es so nicht formuliert, aber...
Stimmt, es gibt vor allen Dingen die Brandmauer.
Es gibt die Brandmauer, die wurde jetzt im Koalitionsvertrag verankert und das wird jetzt hochspannend, weil im Koalitionsvertrag heißt es ja halt hier mit rechtsextremen und hier verfassungsfeindlichen Parteien und Organisationen, also die Zusammenarbeit schließt sich aus. Die AfD wurde meines Wissens nicht namentlich genannt. Ja, aber
jeder wusste, wer gemeint
ist. Jeder weiß, wer gemeint ist. Und ich meine, im Koalitionsvertrag ist auch festgehalten, dass das für alle Ebenen gilt. Das gilt ja nicht nur für die Bundesebene, sondern auch für die Landesebene und vor allen Dingen für die Kommunalebene. Und da wird's jetzt interessant. Da habe ich mir bei Apollo News mal die Headline geklaut. In Ostdeutschland gibt es keine Brandmauer mehr. Mhm. CDU-Landeschef fordert neuen Umgang mit AfD. Der CDU-Landesvorsitzende von Mecklenburg-Vorpommern, Daniel Peters, fordert einen neuen Umgang mit der AfD. Dabei wies er darauf hin, dass bereits jetzt im Osten des Landes auf kommunaler Ebene keine Brandmauer mehr bestehe. Was natürlich klar ist, nach den Kommunalwahlen, die wir jetzt im Osten hatten, waren die letztes Jahr oder vorletztes Jahr? Die Kommunalwahlen. Die waren doch so.
Letztes Jahr.
Das war ja zur Europawahl. Ne? Das war ja noch vor den Landtagswahlen.
Ja.
Okay. So, und da wurde ja eigentlich klar, okay, der Osten ist abgefrühstückt. Der Osten ist jetzt blau. So, an der AfD gibt es auf kommunaler Ebene absolut kein Vorbeikommen mehr. So, also entweder die sind dort vielleicht sogar schon in der absoluten Mehrheit oder haben so viele Stimmen, dass eben ohne sie eine Abstimmung gar nicht mehr möglich ist. So, und damit müssen sich die Leute im Osten in den Kommunen längst auseinandersetzen. Also da jetzt, ne, da geht es ja ich sag mal, praktische Fragen. Ja, wird jetzt hier ein Zebrastreifen gebaut? Kommt jetzt hier ein Kreisverkehr hin? So ganz rudimentäre politische Entscheidungen, die einfach gefällt werden müssen und die jetzt auch nicht an so einem Quatsch wie einer
Brandmauer scheitern müssen. Trotz alledem hast du auf Landesebene, haben die es ja noch mal komplett durchgezogen. Ne? Hier Vogt in Thüringen, Mettbrötchen Mario, mit allen kommunistischen Parteien, die so da sind, Hauptsache gegen die AfD. Ne?
Ja.
In Sachsen, hätten wir auch nicht gedacht. Mit allem, was so da ist, Hauptsache gegen die AfD.
Ich glaube, ne? ja.
Die haben es nochmal durchgezogen, obwohl es auf kommunaler Ebene da auch schon anders aussieht.
Ja.
Interessant ist aber, was du gerade vorgelesen hast, das ist von dem, Daniel Peters oder so.
Genau,
ne?
Dem Landesvorsitzenden.
Landes- und Fraktionsvorsitzenden der CDU in Mecklenburg-Vorpommern. Mhm. Da hört man sehr deutlich, was wir so hören. Ne? Wir haben ja unser Lieblingshotel in Mecklenburg auf Usedom.
Ja.
Ne? Da hört man, da soll die CDU mehrheitlich fest entschlossen sein. Die sind da nur drittstärkste Kraft, muss man dazu sagen. Mhm. Ne? Die stärkste Kraft ist die AfD mit Abstand. Mhm. Dann kommt die jetzt stärkste Kraft, also bei der letzten Wahl stärkste Kraft gewesene SPD, die schon um 3 Köpfe kürzer gemacht wird jetzt bei der nächsten Wahl. Und die wählen Anfang nächsten Jahres. Anfang nächsten Jahres wählen die. So, und dann kommt erst die CDU. Aber die CDU steht mehr oder weniger fest entschlossen als Koalitionspartner für die AfD bereit.
Ja.
Und das könnte dann, also, und das ist ja erst, gut, das ist Anfang nächsten Jahres, ist jetzt auch nicht so lange hin, ne? Und da müssen wir noch schauen, was passiert eigentlich bis dahin, ne? Siehe, was wir gerade gesagt haben. März, was passiert da überhaupt? Wird er überhaupt gewählt? Und was passiert zum Beispiel bei Mettbrötchen Mario jetzt, wo Sarah Wagenknecht den Aufstand macht? Mhm. Weil man muss ja sagen, das BSW hatte wirklich nur eine Existenzberechtigung, mhm, nämlich auch die Brandmauer niederzureißen. Und das hat sie dann nicht getan, hat ihre eigenen Wähler verraten, insbesondere in Thüringen, ne? Da sagt jetzt, Sarah Wagenknecht hat das verstanden, das haben wir immer gesagt, ich glaube, Sarah, oder ich habe es auch gesagt, mhm, Sarah Wagenknecht hat das verstanden, aber ihre Leute nicht, ne, ihre Altkommunisten da nicht. Möglicherweise versucht sie die jetzt aber dazu zu zwingen, mit so einem paar Ordre de Mufti.
Genau.
Und möglicherweise da die Koalition zu verlassen. Dann steht natürlich Mettbrötchen Mario ganz schön dumm da, ne?
Ja,
wenn
dann
jetzt der BSW die Koalition verlässt.
Ja, das wäre
dumm gelaufen.
Dumm gelaufen. Also, mal schauen, ne? Ja, dann muss er halt hier konsequent mit den Linken koalieren. Die Möglichkeit, wobei das würde ja auch nicht mehr reichen.
Wird ja nicht reichen.
Das wird ja nicht
dann
reichen.
Dann muss er ja geduldet werden vom BSW.
Ja, da muss er vom BSW geduldet werden und dann noch mit den Linken. Ach Gott, der Arme.
Ja, aber wie ist das denn? Hat er nicht sogar in Thüringen die AfD mit BSW eine Mehrheit? Ich bin nicht ganz sicher.
Das ist jetzt die große Frage. Also er hat jedenfalls mit SPD und BSW keine Mehrheit. Also theoretisch, BSW ist doch stärker geworden als die Linke.
Ja, so, deswegen, ich glaube, es reicht. Ja. AfD, BSW würde reichen.
Ja, könnte reichen.
Ne?
Und das wäre dann die erste Koalition auf Landesebene. Ja, und was passiert dann? Oh Gott, in Höckeland.
Ja, ja. Ja, wäre ja mal lustig. Wie gesagt, das sind ja alles nur so Hirngespinste, hat ja alles bisher nicht geklappt. Ne?
Ja.
Aber spätestens in Mecklenburg sieht es dann schon so aus. Ne? Und dann wird ja auch bis dahin, wird ja die, das ist ja praktisch die nächste anstehende Landtagswahl mit. Hm. Und das wird ja auf jeden Fall, man hat ja gemunkelt, Sarah Wagenknecht würde vielleicht auch ganz aufgeben und ihn schmeißen. Hm. Aber sie scheint jetzt doch entschlossen zu sein, das nochmal wieder anzugehen. Und sie hat ja nur eine Chance. Diese Partei hat nur die Existenzberechtigung, wenn sie von vornherein sagt und das auch diesmal noch hält. Hm. Ja, auch mit der AfD setzen wir um und nicht mit den Altparteien.
Ja, ne? Ich glaube, das war eigentlich ihre eigentliche Existenzberechtigung, weniger die Brandmauer, sondern vielmehr gegen die etablierten Parteien.
Genau,
gegen die
etablierten Parteien.
Was das BSW ja auch so verkündet hat, es ging ja auch hier beispielsweise um die Aufarbeitung Coronas und so weiter. Es ging aber vornehmlich darum, dass man sich eben gegen diesen Politikstil, der da jetzt hier seit Jahren und Jahrzehnten durchgezogen wird, zur Wehr setzt. Und man hat eben auch seitens des BSW, beziehungsweise Sarah Wagenknecht hat halt auch erkannt, ja, in der Linken ist damit, ja, da können wir nichts machen. Ne? Die dienen sich ja auch immer wieder den Etablierten an und so weiter und wollte tatsächlich, ne, also wir haben ja auch so ein bisschen gemunkelt. Ne? Ich kann mich noch erinnern, so ist dieses BSW nicht vielleicht doch gegründet worden, um jetzt die Stimmen der AfD bei den letzten Landtagswahlen so ein bisschen zu dezimieren, ja, und ich glaube, das ist ihr vielleicht sogar ein Stück weit gelungen, ja, ich meine, von der Wählerwanderung.
Ja, aber die haben ja viel mehr die Linken dezimiert damals, dann mit der Bundestagswahl jetzt wieder so eine neue Euphorie dann bekommen haben,
das liegt, ne? Das
ist nochmal eine andere Geschichte, was aber dem BSW jetzt noch mehr akut unter Zugzwang setzt, diese erstarkte Linke.
Ja, ne? Auf jeden Fall.
Und erst recht dann dafür sorgt, dass sie sich eigentlich nur eine Positionierung leisten kann, ne, in der Situation. Weil links an den Linken vorbeiziehen ist jetzt nicht mehr möglich. Das ist ja schon eine offenstalinistische Truppe jetzt. Ne?
Ja, also wird sie sich vermutlich entsprechend aufstellen müssen.
Dieses. Ja, und dann hast du tatsächlich in Mecklenburg möglicherweise das Phänomen, dass die Koalitionspartner der AfD sich sogar darum prügeln, wer wird der Partner der AfD.
Meinst du CDU und
CDU BSW? Wird nämlich dann auch unter Zugzwang gesetzt, übrigens auch in Thüringen. Wenn die wirklich die Koalition verlassen sollten, wird ja die CDU nochmal ganz neu und die AfD mit dem BSW eine Mehrheit hätte, dann wird ja auch die CDU nochmal ganz neu unter Zugzwang gesetzt. Ne?
Warte, wie viel hatte Höcke? 32%, ne?
Ja, ich weiß nicht,
was mit 32.
Ja, du musst ja, ist ja, das muss ja, ist ja die Mehrheit ist ja nicht bei 50, sondern vielleicht bei 45 oder so.
Genau, warte mal, schauen wir doch ganz einfach mal. Ich bediene mal ganz kurz mein Handy, vielleicht finde ich das ja.
Aber
ganz
warte mal, raus. Das muss, pass auf, wir wissen ja, dass auch, nee, die haben auf jeden Fall eine Mehrheit. Wir wissen ja, dass das CDU mit wen haben die da? SPD
und BSW.
Und BSW oder auch mit SPD und Linken keine Mehrheit hätte.
Ja.
So, das heißt im Umkehrschluss, die AfD mit BSW hat eine Mehrheit. Ja. So, und das setzt natürlich dann, also sollte es wirklich so kommen, setzt natürlich die CDU nochmal ganz neu unter Druck, zu sagen, nee, bevor ihr das macht, dann sind wir das lieber der Partner.
Das ist eigentlich der perfekte Sturm und deswegen passt auch die Analogie zum die Ruhe vor dem Sturm. Vielleicht ist das wirklich der herannahende Sturm und zwar diese für uns alle sichtbar werdende Zerfistung der CDU in Rekordtempo.
Ja,
wir haben, ja. Das ist so schön zu sehen. Ich meine, du hast auf der einen Seite jetzt hier diesen Koalitionsvertrag, du hast auf der einen Seite eben auch Friedrich Merz und seine Granden, die da, ich sag mal, ja, auf die Basis eindreschen im Prinzip, so mit uns nicht und hier AfD auf keinen Fall, wird ausgeschlossen, wird nicht gemacht und dann hast du diese Basis, die wirklich konträr zu dieser Position steht, weil sie eigentlich in der Basis, also unten, wissen, worum es geht. Ja. So, und da bin ich jetzt mal wirklich gespannt. Kommunalwahlen in Nordrhein-Westfalen.
Und dann ist ja noch was Interessantes, ja, ne? Wir haben doch letzte Woche auch hier an der Theke, ich weiß nicht, wir hatten uns so, aber ich glaube an der Theke auch unterhalten über diese inoffizielle Ministerliste, die dann so
genau, die da so kursiert, ne, ist.
Also haben wir uns wo die dann weißen Rauch haben aufsteigen lassen mit Koalitionsvertrag, wurde auf einmal gemeldet, wurde uns ja auch zugespielt, ja, dann aber auch in der Frankfurter Rundschau, glaube ich, sofort veröffentlicht. So eine Ministerliste, die kursierte, interessanterweise, so haben wir es auch gehört, in führenden CDU-Kreisen.
Genau.
So. Also, in CDU-Kreisen kursiert eine Ministerliste. Mhm. Und die, da haben wir ja mit den Ohren geschlackert. Die meisten Leute kannten wir nicht. Mhm. Das war wirklich jetzt doch Aufbruchsstimmung mit Friedrich Merz, ne? Weil die CDU, die SPD hatte nur noch 5 Minister.
Ja.
Ne? In Wirklichkeit hatte sie aber 7. Das haben die scheinbar ganz am Ende nochmal reinverhandelt. Da ist er auch nochmal eingeknickt. Mhm. Aber laut dieser Liste hatte die SPD nur 5 Minister. Interessanterweise war ja auch Faeser weg. Ne? Und Lauterbach und so sowieso, aber auch Faeser, selbst diese Justizministerin, die jetzt von der SPD besetzt wird, wo es immer hieß, das könnte Faeser werden, war dann in dieser Liste eine, die ganz unscheinbar war. Das war also ganz in Ordnung. Geschweige denn diese ganzen CDU-Leute, da war dann, glaube ich, irgendwie so eine Unternehmerin, die sollte doch da diese Raketenministerin werden oder so. Ne? also praktisch so deutsche Elon Musk oder was kommt jetzt hier so. Ne? Ja, ja. Und dann hattest du einen Außenminister, den keiner kannte, glaube ich. Ne? Dann hattest du Linnemann als Superwirtschaftsminister.
Linnemann habe ich mir, ne, ja auch
Linnemann stand da noch ganz oben.
Ja.
So, und irgendwie, also jedenfalls keinen so richtig negativ, so und meistens, okay. Kann man sich ja mal angucken. Ist das jetzt doch so eine neue Truppe der Erneuerung Deutschlands? Mhm. So. Und alle haben geguckt. Und kurz danach hieß es dann, nee. Erstmal kriegt die SPD sowieso 7 Minister und nicht 5, wie es da steht. Und außerdem, sowohl die SPD als auch wir hier in der Union, wir legen das alles demnächst erst fest.
Genau, das hat man ja heute noch mal lesen können. Am 28. Wann war das noch mal? 28. April soll ja auf einem kleinen Parteitag.
Das mauscheln wir erst noch aus. Also, freut euch nicht zu früh, ne? So, und dann kam auf einmal gestern oder vorgestern die Linnemann-Nachricht, ne? Nee, ich habe keinen Bock. Bei dem Merz-Kabinett habe ich keinen Bock.
Ja, das ist die Frage, wie interpretiert man das jetzt?
Ja, da war doch ganz eindeutig. Der hat da auch noch gesagt, nee, da kann ich nichts ausrichten. Ich kann mehr ausrichten in der CDU als Generalsekretär.
Mhm. Und bloß nicht als Minister.
Bloß nicht in diesem Kabinett Minister werden.
Ich möchte mich nicht verbrennen. Ich möchte nicht dieser Regierung angehören, die letzten Endes den,
mit anderen Worten, wir werden wahrscheinlich doch das Horror-Kabinett bekommen, was wir eigentlich vorausgesehen hatten, ne? Bevor diese Liste kam. Mhm. So, das ist ja alles ganz lustig. Die Frage ist aber, wer hat denn diese Liste daraus gegeben und mit welcher Absicht? In CDU-Kreisen. Das ist interessant, finde ich. Wer hat denn diese Liste der Hoffnung rausgegeben, die sich am Ende als ein zerplatzter Traum erweisen wird?
Kann mir das nur so erklären, dass diese Liste von jemandem aus dem Inneren der CDU herausgegeben worden ist, der diese CDU, diese Merz-CDU, diese Post-Merkel-CDU sabotieren möchte.
Ja.
Weil das genau erreichst du ja damit. Du machst nochmal das, was Friedrich Merz im Wahlkampf getan hat, Hoffnung erzeugen. Und diese Hoffnung, die wird dann so richtig zerdeppert, ja, wie so eine Porzellanschale so auf den Boden und hier kommt.
Auch dieser Traum ist zerplatzt.
Mit uns nicht. Schluss jetzt. Jetzt werdet ihr fertig gemacht, ihr Wähler. Ihr habt es so gewollt.
Ja, das ist interessant.
Ne? Also das ist eine interessante Überlegung. das spricht dann ja aber dafür, dass dieses Rumoren, ja, ich sag mal, sich nicht nur an der Basis vollzieht, sondern jetzt schon längst auch höhere Kreise erreicht hat. Und ich glaube, das macht auch Sinn. Das macht überaus Sinn. Also ich denke, wir sind ja Außenstehende. So, aber ich glaube, wenn du über Jahre, vielleicht sogar schon Jahrzehnte hinweg Parteikarriere gemacht hast, ja, dann verbindet dich ja auch etwas mit der Partei. Und dann verbindet dich vor allen Dingen auch dieser Gedanke, dass diese Partei dir auch gewisse Vorteile verschaffen kann. Um diese Vorteile aber dann nach Jahren der Parteisoldatentätigkeit auch irgendwann einmal ernten zu können, muss diese Partei natürlich auch entsprechend stark sein, entsprechend stark bleiben. Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, aus welchen Gründen auch immer man Mitglied der CDU ist, also ich denke, es geht halt hauptsächlich darum, irgendwelche Vorteile abzugreifen, die Leute erkennen jetzt, oh, die bescheißen mich gerade um meine Ernte. Ja, ich werde in Zukunft in dieser Partei nicht mehr das Standing haben, was ich vor 5 oder 10 Jahren noch hatte. Wie du ja gerade sagst, also dieses Gefühl eines CDU-Basismitgliedes jetzt in den nächsten Monaten in den Wahlkampf ziehen zu müssen.
Und auch in der CSU, ne?
Ja, und auch, ja, auch noch. Also ich möchte dieses Gefühl nicht haben. Ich möchte mit diesen Leuten nicht tauschen, sich jetzt den Leuten auszusetzen,
die dann Fragen stellen. Ich glaube übrigens auch, der Unionsbasis ist sehr wohl bewusst, dass diese Wahl eine katastrophale Niederlage war. Ne? Man muss mal überlegen, trotz dieses März-Moves, der die noch ein bisschen hochgebracht hat.
Aber das habe ich
nicht. Ne? Trotz dieser Wählertäuschung,
das hab ich
aber, die noch ein bisschen nach oben gebracht hat. Ja. Weit unter 30%. Das ist eine Katastrophe.
Das
zweitschlechtestes Ergebnis, nachdem die damals den Laschet, nachdem der Söder den Laschet fertig gemacht hat. Ne? Und dass der überhaupt nochmal antreten durfte, der Söder, ne? Der das wirklich, diese damalige Niederlage 100% zu verantworten hatte. Das ist sowieso ein Witz. Und jetzt diese ganze Wählertäuschung und so, das wird ja jetzt nicht besser. Das war ja eine Katastrophe, die Wahl für die Union. Ja. Und seitdem ist es ja nicht besser geworden.
Nee, seitdem wird es immer noch schlimmer und schlimmer. Also wenn man sich die aktuellen Umfrageergebnisse anschaut, also sei es jetzt Forsa, Insa, Infratest, die verorten die CDU jetzt wirklich ganz nahe bei der AfD. Also da gibt es keinen großen Abstand mehr. Das sind 1-2%. Mehr ist da nicht. Und das ist lächerlich. Das ist etwas, das kann innerhalb von Wochen kippen. Also man sieht, die AfD hat deutlich hinzugewinnen können in Umfragen und die CDU musste bereits federn lassen. Also hat in Anführungsstrichen 10% ihrer Zustimmung schon eingebüßt. Also in Prozentpunkten zwischen 2,5, 3,5. Ja, also das ist ordentlich. Ja, und ja, ich glaube, wie du gerade sagst, also den CDUlern, der CDU-Basis ist das bewusst. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass dieser Auftritt von Friedrich Merz nach Bekanntwerden der Wahlergebnisse ja auch vielen sauer aufgestoßen ist. Jetzt ein bisschen
Rambo-Zambo.
Jetzt ein bisschen Rambo-Zambo. Und morgen wird gefeiert und morgen wird gearbeitet. Ne? Ich glaube, dass Ich weiß nicht, wie fanatisch man sein kann, aber selbst der größte Fanatiker wird sagen, okay, Friedrich, vielleicht mal ein bisschen Piano, trag mal nicht ganz so dick auf. Wir haben eigentlich komplett verloren. Wir haben abgelost. Wir sind im Prinzip die ersten Verlierer dieser Wahl, ja. Aber auf dem Treppchen, ne? Ja, gut, das ist ja auch etwas, was unfassbar Lustiges. Er stand ja noch im Herbst war das, da war er noch deutlich über 30%. Mhm. Ja, 32-33% in den Umfragen. Das hat natürlich auch Hoffnung gemacht. Ne? Also auch wieder so eine Hoffnung, die einfach zerstört worden ist. Und ich sag, da könnte man jetzt spirituell werden, aber ich sag's ja die ganze Zeit, Friedrich Merz hat ja so ein Gesicht, ja, so ein Erscheinungsbild, was jeden wissen lässt. Dieser Mann steht, wenn man so will, für Niedergang und Versagen, ja. Also er strahlt es regelrecht aus. Wir alle können uns ja, oder die Älteren unter uns können sich ja noch erinnern, wie es ja damals mit dem, wie war das, Fraktionsvorsitz in der CDU gewesen ist. Stoiber, Merz, wo er dann eigentlich so still und heimlich.
Ach, da wurde er auch, ja.
Einfach abgesägt und er hat sich nicht einmal mehr der Wahl gestellt. Es wurde dann einfach hier von Merkel gesagt, so du nicht mehr weg.
Ja, ja.
Also wie man mit ihm umgegangen ist, okay, ich gehe jetzt zu BlackRock. Weil gut, ich meine, ne, Versagen, das ist immer so eine Sache. Der Mann, der verdient ja, nee, verdient nicht, aber bekommt ja sehr viel Geld, hat es ja finanziell zu etwas gebracht. Nichtsdestotrotz ist die Ausstrahlung, die er mitbringt und auch seine ganze Performance, die, es ist einfach stimmig. Es ist einfach unfassbar stimmig, optisch und auch seinem Verhalten nach, dass dieser Mann wirklich nur deswegen im wahrsten Sinne des Wortes ins Spiel gebracht worden ist, um die CDU jetzt final vor die Wand zu fahren. Oder was, na, oder vielleicht eben auch anders. Es geht vielleicht gar nicht so sehr darum, die CDU jetzt wirklich final vor die Wand zu fahren. Es geht vielmehr darum, die CDU jetzt, wie soll ich das formulieren, weich zu kochen. Ja, also wirklich weich zu kochen. Also ich meine, er hat es seinen eigenen Mitgliedern. Ja, ob jetzt im Osten weiß man das ja schon längst, aber auch den Mitgliedern im Westen. Er hat es ihnen Zentimeter dick aufs Brot geschmiert. Aber so richtig. Wir sind die Geisel der Sozialisten. Wir sind die Geisel dieser linken Parteien, die mit uns machen, was sie wollen. Wir kriegen kein einziges Versprechen durch. Und das liegt nur daran, dass wir diese Brandmauer haben, an der wir unbedingt festhalten müssen. Mhm. So, und ich, du kannst mir erzählen, was du willst, aber das muss in den Menschen, das muss in den CDUlern einfach Widerstände auslösen. Da muss einfach irgendwann einmal macht das Klick. So, das ist nur so ein ganz, so ein winzig kleiner Hebel, der muss sich nur umschalten lassen. Da braucht es keine langen Überlegungen. Ich glaube, instinktiv wissen die Leute, ja, die AfD steht uns ideologisch, politisch eigentlich deutlich näher als die Sozialisten.
Aber es ist nicht nur, das ist noch nicht mal nur das, das ist es auch, das stimmt, natürlich die Gefangenschaft der Linken, aber die CDU ist natürlich selbst eine halbsozialistische Partei oder dreiviertel oder
wurde
90% sozialistische Partei. So. Und vor allen Dingen er selbst, und das wissen die CDU-Mitglieder auch, er selbst hat ja die Leute verarscht. Ne? Die mussten Wahlkampf machen für ihn.
Ja.
Mit uns keine Schulden, wir werden den Staat abbauen und so weiter. So ein bisschen Millet, obwohl Millet auch ganz schlecht ist und so weiter. Aber irgendwie auf keinen Fall dieses Schuldenpaket. Mhm. Schuldenpaket, das sind die Linken. Mhm. Mit uns nicht, mit uns bleibt das stabil. Mhm. So, und dann geht am Wahlabend gehen die schon hin, wir müssen mal da nochmal reden. Und dann kommt der Hofreiter und sagt, hör mal, das war doch lange besprochen mit der CDU. Mhm. Da war doch mit Fritze Merz lange besprochen, dass wir das dann so machen. Wenn es nicht reicht, dann nehmen wir nochmal den alten Bundestag. Mhm. Dann haben die genau vor der Wahl schon alles besprochen. Mhm. Das heißt, die eigenen Mitglieder der CDU, die da Wahlkampf für den gemacht haben, wurden total verarscht. Mhm. Die wurden auf die Straßen geschickt, ja, mit uns hier keine Schuldenpakete und so weiter. So, und kurz danach, ihr wurdet alle verarscht.
Mhm.
Wie desillusionierend ist das denn? Wie frustrierend.
Es ist vor allen Dingen demütigend.
Demütigend, ja, demütigend. Ja, stimmt, das
also ist ich meine, Wort. Du hast ja den Leuten, ich meine, du wurdest gewissermaßen, es ist ein bisschen so, als hättest du, weiß ich nicht, bei irgend so einer Firma angeheuert, die, ich kann mich noch daran erinnern, da war ich im Studium und da gab es so eine etwas obskure Immobilienfirma. Die haben dann Immobilien aus dem Osten verkauft, so als Kapitalanlage. Und die haben auch Leute versucht zu werben, die dann erst einmal bei ihren Familien Werbung machen für das Produkt, das die da verkaufen. Also mich hat da irgendwann mal so ein Klassenkamerad von früher hat mich mal da empfohlen und ich habe mir das dann mal angeguckt, habe mir dann mal durchgelesen, was das so für Verträge sind, habe mir dann da gab es auch hier so Events, da sind dann die Bosse aufgetreten, krass, haben so gesagt, ja, bei uns könnt ihr Karriere machen und Geld verdienen und so weiter und so fort. Und da gab es viele Gutgläubige, die das dann auch gemacht haben, die dann wahrscheinlich ihren eigenen Eltern, Geschwistern, Freunden, Verwandten dann irgendeine Schrottimmobilie verkauft haben. Und dann stehen dann diese Leute da, ne? Genau wie jetzt diese CDUler, das muss ein so unfassbar unerträgliches Gefühl sein. Das willst du ja nicht. Du willst ja deinen Nächsten nicht schaden. Ja, erstmal allein aus dem Gedanken heraus, man will seinen Nächsten nicht schaden, aber dann wurdest du in die Position, also absichtlich in die Position gebracht, dass du deinen Nächsten schadest, ohne dass du überhaupt selbst weißt, dass du ihnen schadest. Wie willst du dich denn dafür entschuldigen? Mhm. Du stehst dann da als der komplette Volldepp. Mhm. Also als kompletter Vollidiot, der absolut nichts gerafft hat. Insofern bin ich wirklich, wirklich gespannt, was jetzt im, ja, wann war das, August auf uns zukommt.
Genau, wenn September ist, glaube ich, die Kommunalwahl, ja, genau.
Boah, ich freue mich richtig
drauf.
Also das ist toll, toll, dass wir in NRW leben. Das wird ein Spaß. Ja, dann gehe ich auch öfter mal so durch Grevenbruch und suche mir die Stände und dann gehe ich da hin.
Na? Wie fühlt man sich so?
Ja, wollen Sie mich überzeugen? Erzählen Sie mal. Überzeugen Sie mich mal. Wobei man natürlich auch sagen kann oder muss, Politik, Kommunalpolitik hat ja in Anführungsstrichen den Vorteil, dass man sich so ein bisschen auch von der Parteispitze so absetzen kann, also von der Bundespolitik, ne? Also es gibt ja auch, was weiß ich, CDU-Politiker, Link, was weiß ich, in irgendwelchen Ortschaften, die machen dann für CDU-Politiker auf kommunaler Ebene einen guten Job, wo die Leute dann auch merken, okay, der hat jetzt mit der Parteispitze nichts zu tun. Also insofern. Vielleicht,
ja, aber der muss sich jetzt trotzdem schämen.
Der muss sich trotzdem schämen und ich könnte mir auch vorstellen, dass das, ja, wie gesagt, es den Leuten jetzt auch schwerfällt, weiterhin für die CDU aktiv zu sein, weil diesen Vorwurf, dem muss man sich dann ja auch gefallen lassen. Ja, du bist ja immer noch in dieser Partei.
Ja, warum eigentlich?
Warum eigentlich? Ja. Du machst einen guten Job, mach das doch bei der, was weiß ich, AfD oder mach's doch als Parteiloser. Ja. Wir würden dich trotzdem wählen als, was weiß ich, Bürgermeister oder sowas. Ja gut, aber dann weißt du natürlich, okay, so als Parteiloser hast du natürlich nicht die Möglichkeiten, die du als Parteimitglied hast und so weiter. Das ist eine schwierige Kiste. Aber ich, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das zwar einen Effekt haben wird, aber vielleicht auch nicht den durchschlagenden Effekt. Weil wenn ein CDU-Politiker auf kommunaler Ebene halt einen guten Job macht, dann werden die Leute ihm das halt noch gutieren, denke ich, ne?
Aber wir haben ja schon mal öfters drüber gesprochen, gerade im Osten, aber auch im Westen zunehmend, so dieses, die Deppen der Nation sind die Grünen, ne? Mehr und mehr gewesen, ne? Also die Prügelknaben der Nation sind die Grünen. Und es könnte sein, dass die CDU denen so langsam den Rang abläuft.
Jetzt gerade ist das, ne, auf jeden Fall so. Die Grünen sind aus der öffentlichen Berichterstattung praktisch vollständig verschwunden. Also genau. Bis auf jetzt meinetwegen Annalena Baerbock, die hier und da noch
mal. Da werden wir noch wahrscheinlich in New York lustige Dinge erleben, ab und zu eingespielt bekommen.
Oder hier mit Fliegern aus Afghanistan. Ne? Wir haben uns da ja verpflichtet, diese armen Leute aufzunehmen, von denen wir gar nicht wissen, welche Leute das überhaupt sind.
Es ist jetzt schon klar, jetzt heißt es, das ist die alte Regierung, das sind die Grünen noch mal. Ja. Definitiv kommen die Flieger demnächst weiter und dann natürlich ist die neue
100%ig,
Regierung.
Hundertprozentig, ja. Ja, denke ich auch. Also das
wird auch passieren. Auch das wird dafür sorgen, noch mehr, dass die neuen Prügelknaben könnte wirklich die Union sein. Ne?
Absolut.
Bei der SPD wusste man, was man bekommt, aber bei der CDU ist es halt so, das war too much. Ne? Ein bisschen Wählerbetrug ist immer, aber ich glaube, das war eine Schippe zu viel.
Ja. Da hat sich Friedrich Merz an die Worte von Angela Merkel erinnert, dass die Dinge, die man vor der Wahl gesagt hat, ja nicht zwingend nach der Wahl.
So ähnlich wie das bei der FDP zu viel war. Ne? Also bei der FDP war dann tatsächlich zu viel, diesen Move von Merz nicht mitzumachen. Ne? Das war so, dass sie hätten sich vielleicht so gerade noch retten können, aber dass sie das da nicht geschafft haben, das war ein Ding zu viel.
Aber weißt du was, also wenn die sich dann vorher schon abgesprochen haben bezüglich der Schulden, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass die sich auch bezüglich dieses Gesetzes da abgesprochen haben. Also ich glaube tatsächlich immer mehr und
vielleicht mehr. Vielleicht war sogar das Ziel, die FDP vor die Wand laufen zu lassen, das gemeinsame Ziel. Ja, warum nicht, wenn das schon abgesprochen war?
Möglicherweise, nee, dann hätte die FDP ja wie soll ich sagen,
dem eigentliche Ziel zugestimmt. Das eigentliche Ziel war wirklich Wählertäuschung, weil ich glaube wirklich, die Union hätte vielleicht sogar das Laschet-Ergebnis noch unterboten, wenn Merz nicht diesen Täuschungsmove gemacht hätte. Ne?
Wenn er da nicht auf einmal hier den großen Abschiebemeister gegeben hätte, stimmt. Ja, aber also ich schätze mal, das Gesetz hätte nie zustande kommen sollen. Also da bin ich mir ziemlich sicher.
Ja,
das war einfach nur eine gigantische PR-Aktion.
Ja, man sieht ja jetzt, es ist ja nichts, überhaupt nichts, auch was Migration, es ist ja null umgesetzt worden von dem, was er da versprochen
hat. Er soll ja beim Joska gesagt haben, ja, im Prinzip steht der Fünf-Punkte-Plan fast wortwörtlich im Koalitionsvertrag. Und wissen Sie, ich empfehle Ihnen ja immer noch, legen Sie sich einen Ex-Account zu, folgen Sie uns da, Einblendung jetzt.
Und fragen Sie Grock.
Also Grock ist da, ich glaube, der ist so ein bisschen weniger woke als Chat-GPT. Und ich sag mal, Grock hat schon sehr, sehr deutlich herausgearbeitet, dass im Prinzip nichts von dem, was Friedrich
Merz... Du bist tatsächlich wieder so halb aus dem Bild verschwunden.
Ich glaube, während
so einer Sendung schiebt es dich so ein bisschen zurück, kann das sein?
Du hast ein bisschen mehr Fleisch hinter dir.
Ich habe mehr Fleisch hinter mir, warum?
Aber das ist jetzt eigentlich
nicht... Also ich kann aber auch so.
Nee, aber das ist eigentlich nicht...
Sind wir mittig?
Nö. Wobei das Bild, das ist ziemlich mittig.
Na egal.
Das ist ja auch egal. Ja.
Wahrscheinlich warst du mal ganz aus dem Bild verschwunden, wo die Leute... Ne? Aber das bis jetzt nicht.
Ich habe dich dann nur gesehen. Mit wem redet der Mann? Woher kommt die Stimme? Ich weiß es nicht. Jetzt habe ich gerade tatsächlich den Faden verloren.
Tja.
Wo war ich stehen geblieben?
Ich bin schuld. Ich fühle mich. Ich fühle mich jetzt auch schlecht.
Nein. Das kommt ja mal vor, ne? Ich weiß es nicht. März, richtig.
März, fünf Punkte.
Grock, genau. So war es. Also, Grock hat, wie gesagt, sehr, sehr deutlich herausgearbeitet, dass von den Versprechen, die Friedrich Merz da gegeben hat, nichts übrig geblieben ist. Ja, um das jetzt hier nochmal kurz aufzudröseln, wir wissen ja, Friedrich Merz hat eben von einem Stopp illegaler Einwanderung gesprochen und nicht von einer Begrenzung. So, und aus der Begrenzung ist jetzt eine Großstadt pro Jahr geworden. Fast muss man sagen, 99.999 Migranten sollen es höchstens sein. Also
das ist Teil des Programms. Wir machen euch das Leben zur Hölle und dafür könnt ihr dankbar sein.
Ja, genau, richtig. Also ich übrigens in diesem Zusammenhang, was mir auch aufgefallen ist, jetzt gerade so das letzte Wochenende. Ich weiß nicht, da habe ich so ein bisschen die Medien, also ich habe so wirklich, ne, wie immer an Wochenenden, lege ich mein Handy zur Seite und ich verfolge die Medien dann wirklich eher rudimentär. Und trotzdem ist einem ins Auge gefallen, hier jemand erstochen, da jemand erstochen. Drei oder vier Meldungen von irgendwelchen Leuten, die von irgendjemandem erstochen worden sind. Also der Spaß geht durchaus weiter, ja. Nur kümmert es mittlerweile keinen mehr. Also es wird keine Kampagne mehr gefahren, es gibt keine Empörungsrituale mehr, obwohl das letzte Wochenende, wie gesagt, mit bestimmt 3, 4, 5 Meldungen bezüglich dieser Messerattacken, Verletzte, Tote und so weiter, echt mal wieder so aus dem Rahmen gefallen ist.
Ja, das war das Interessante. Vor der Wahl, es war wirklich ein Aufbauschen. Man konnte es merken, eine Bild-Zeitung mitgespielt und so weiter. Und dann Merz hat sich aufgeplustert und so weiter. Mhm. Man sieht jetzt wirklich auch da im Nachhinein, ist vollkommen recht, was das überhaupt für eine gigantische Show war. Ne?
Ja, da interessiert sich jetzt keiner mehr für. Keiner sagt, kein Politiker, der da sagt so, ja, das muss ein Ende haben. Ne? Mhm. Das letzte Wochenende hätte uns allen zu denken geben müssen. Nee, ist ja jetzt vorbei. Also die haben ja jetzt in Anführungsstrichen 4 Jahre, ich weiß es nicht, ob es 4 Jahre sein werden, in denen sie sich auf die Heino. Faule...
So geht's nicht weiter.
So geht's nicht weiter. Ja, das war längst überfällig, dass Heino sich da mal positioniert. Wobei, er ist ja auch immer noch, ich glaube, ziemlich... Er ist ja immer noch CDU-Fan.
Ja?
Das muss, ja, klar.
Ich habe also das Interview nicht gehört, aber war ja bei News, glaube ich, ne?
Ja, und er ist genauso wie News. Ja, also.
Ja, wobei News ist ja schon jetzt.
Ja, man muss sagen, also ich muss sagen, ja und nein, also sind märzkritisch, aber bei News wird jetzt ja auch, ich sag mal mehr oder weniger hier dieser Linnemann, da wird ja jetzt so ein bisschen gefeiert, ne?
Ja.
Und das ist auch wieder so eine Gefahr, ne? Ich meine, ich weiß jetzt nicht, was von einem Linnemann noch kommen wird. Ich denke, er ist jung genug, dass man davon ausgehen kann, dass da noch was kommen wird. Aber ich halte es halt wirklich ich halte es für falsch, dass News jetzt hingeht und wieder so ein Stück weit Hoffnung versucht, in die CDU zu erwecken, indem da jetzt so ein Linnemann gewissermaßen als jemand aufgebaut werden soll, der sich diesem ganzen Merz-Irrsinn entgegenstellt. Ja, das sollte man, glaube ich, jetzt zu diesem Zeitpunkt erstmal nicht machen.
Mhm.
Ja, man sollte die CDU jetzt wirklich leiden lassen. Man sollte den Leuten auch wirklich sagen, also diese CDU, so wie die sich jetzt aufgestellt hat, damit ist wirklich kein Blumentopf zu gewinnen. Weißt du, was ich wirklich genial fände, wenn jetzt dieser Gewerkschaftsblub-Führer der Polizei, Michael Ostermann, ne, den kennst du ja bestimmt. Nicht? Das ist so ein junger, blonder Gewerkschaftsfunktionär, Gewerkschaft der Polizei, der lässt also wirklich Dinge raus, da denkst du dir, wow, krass, also dass der sich das traut, dass der überhaupt in der CDU ist. Ne? Also das ist wirklich 1A AfD-Sprech. Ja, aber der wird dann halt auch hier bei der Welt interviewt und so weiter, erzählt dann halt hier, er sagt dann halt auch, er spricht dann auch immer diese rechtliche Situation da, die nicht gegeben ist, jetzt gerade das, was die Bundesregierung tut mit diesen Importen von irgendwelchen Leuten, die gar keine Ausweise haben, von denen man nicht weiß, wer sie sind, das ist ein Verbrechen. Ja, das ist kriminell. Ja, also lässt er halt hier doch die Leute wissen, immer wenn er so ein Interview gibt. Ich weiß jetzt nicht, wie er wirtschaftspolitisch aufgestellt ist, aber was das Thema Migration angeht, da ist er also schon deutlich auf AfD-Pfaden unterwegs und weniger auf diesen März-Begrenzungspfaden. Ne? So, und ich denke mal, wenn so jemand der noch als Gewerkschaftsfunktionär aktiv ist, wenn so jemand so deutlich das Wort ergreifen würde für die CDU, dann könnte man ganz eventuell auf den Gedanken kommen, dass sich innerhalb der CDU so ein bisschen was geändert hat. So, aber dass das News jetzt schon hingeht und ich sag mal, mit diesem Move von Linnemann, dieser Regierung jetzt nicht angehören zu wollen, dass sie jetzt schon hingehen und versuchen, so ein Stück weit neue Hoffnung zu erwecken in die CDU, halte ich für falsch. Wobei man es ihnen auch wiederum sehr, sehr hoch anrechnen kann, dass sie jetzt beispielsweise, wann war das, vor einer Woche ungefähr, da hatten sie halt hier den Tino Chrupalla im Gespräch, im Morgen-Talk oder wie die das nennen, die haben da ein schönes Format. Mhm. Übrigens 25.000 Zuschauer, Live-Zuschauer, ja, das ist schon ordentlich. So, und da haben sie sich dann mit dem Tino Chrupalla, ja, eigentlich ganz vernünftig, ganz normal, fast schon kumpelhaft unterhalten. Und er hatte dann eben auch die Möglichkeit, sich entsprechend zu positionieren. Und da gab es dann kein wie das ja so oft ist, im öffentlich-rechtlichen Rundfunk zumindest, dass man dann so unterschwellig immer so ein bisschen Kritik einfließen lässt. Ja,
ein bisschen ist gut.
Ein bisschen ist gut. Du weißt, was ich meine. Also egal, was ein Tino Chrupalla jetzt beispielsweise bei Markus Lanz sagt, es kommt von Markus Lanz immer irgendetwas, was dann das, was Tino Chrupalla gesagt hat, irgendwie in irgendeiner Art und Weise entkräften soll oder dann wiederum die AfD irgendwie in irgendeine Ecke schieben soll. Ja, dass bloß das, was Tino Chrupalla da Kluges gesagt haben mag, bloß nicht bei den Leuten verankert, nach dem Motto so, nein, Tino Chrupalla hat jetzt hier nichts Kluges gesagt, das muss ich jetzt hier als Moderator gerade rücken. So unbedingt. Das ist
halt eine Sonderbehandlung. Ne?
Also eine absolute Sonderbehandlung.
Gewesen
und die ist jetzt bei News halt so ein bisschen weggeblieben und das, wenn man sich vor Augen führt, dass ja der Finanzier dieses Formates, dieses CDU-nah ist, könnte ich mir vorstellen, dass das auch so ein Wink mit dem Zaunpfahl ist, so nach dem Motto, ja, Leute, wir wollen die CDU nicht ganz kaputt kriegen, aber wir wollen die AfD auch nicht mehr kaputt kriegen oder nicht mehr nicht unterstützen. Ja, also vielleicht ist, ich könnte mir auch vorstellen, dass das in den Kreisen, die halt mit, ich sag mal, Wirtschaft zu tun haben, ja, dass das auch längst dort angekommen ist, dass eine CDU, die als Geisel der Linken fungiert, einfach überflüssig ist. Mhm. Ich hatte ja, ich glaube jetzt am Montag in meiner Wortmeldung, dass ja der Thomas Jahn, der hat von Thomas Jahn habe ich so eine Pressemitteilung von dieser Mittelstandsunion der CSU und die Leute, die sind schlicht und ergreifend entsetzt. Also die CSU-Mitglieder, die sind entsetzt von dem, was dieser Koalitionsvertrag jetzt gebracht hat. Die fühlen sich vollkommen verarscht und wollen eigentlich jetzt auch einen Mitgliederentscheid innerhalb der CSU, ob dieser Koalitionsvertrag
wurde alles schon abgebügelt. Aber
wurde schon abgebügelt, ja. Aber sie wollten es. So, und das macht natürlich auch wiederum klar, die Stimmung ist nicht wirklich gut.
Ja.
Das ist schön. Ja.
Also bei all dem, was so passieren könnte, wenn wir sagen, Ruhe vor dem Sturm, ne, würde mich nicht wundern, wenn es damit anfängt, dass die CSU den Söder absägt. Ne? Weil jetzt ist aber mal gut.
Das,
ne,
haben die aber auch gesagt. Da haben ja die Parteispitzen innerhalb der CSU oder Parteifunktionäre innerhalb der CSU haben gesagt, ja, wir würden es eigentlich gerne sehen, dass Söder dann vielleicht doch in Berlin geht,
genau,
weil hier können wir den jetzt nicht mehr gebrauchen. Ja, aber Söder
Der Mann ist ja einfach komplett unerträglich.
Ja,
ne? Also wenn,
ja,
wenn die Leute hier in Nordrhein-Westfalen schon, wenn denen das schon peinlich sein muss, die CSU-Leute, die, das ist ja noch schlimmer, noch demütigender, ne?
Ja.
Diesen Hans August da. Ja, aber übrigens, was sagst du eben, Gewerkschaft? Genau, da wollte ich ja sagen, apropos Gewerkschaft, auch lustig, fragte letztens Carlos Gebauer,
ja,
wo sind eigentlich, kurz vor Ostern, wo sind eigentlich die Friedensmärsche der Gewerkschaften,
das ist jetzt
diesen
nicht,
Ostern?
Das ist nicht mehr en vogue.
Ne? Das jetzt gibt es mal Krieg in Europa, ne? Aber da gibt es keine Friedensmärsche mehr.
Nee.
Auch sowas Verlogenes, ne?
Ja.
Jahrzehntelang gab es das.
Ja.
Und so,
jetzt nicht mehr.
Und jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es einen Krieg, jetzt sind wir für den Krieg.
Ja, natürlich. Es ist ja ein gerechter Krieg.
Ja.
Es ist diesmal ein gerechter Krieg.
Ekelhaft. Aber,
ja, es ist ja ekelhaft. Ich sag ja schon seit Jahren, das sind die Zeiten, das ist die Apokalypse. Hm. Das ist die Offenbarung. Und wir alle kriegen es über alle möglichen Ecken präsentiert. Von was für einem, ja, Gesindel wir hier geführt werden, ja, ja, welches Gesindel hier den Ton angibt, unerträglich. Mhm. Aber ich glaube, diese Unerträglichkeit, die muss man uns auch geben, damit es hier zu einem, wenn du so willst, Lerneffekt kommen kann. Das ist manchmal echt anstrengend. Das wissen Sie bestimmt auch, liebe Zuschauer. Ne? Was haben wir jetzt? Eine Stunde. Ja, ich weiß. Da haben
wir hatten doch kein Thema so richtig.
Wir hatten,
ne,
gar kein Thema und dafür ist eine Stunde, glaube ich, doch schon genau, gar nicht mal schlecht. Können Sie mal sehen, so ohne Thema eine Stunde einfach so voll labern, ja, das ist auch eine Kunst. Was habe ich denn noch? Ja, mit
ganz unbescheiden.
Ganz unbescheiden. Ja, was soll ich sagen? Ich würde mal sagen, kommen wir zum Werbeblock. Werbeblock. Wir haben noch gar keine Werbung gemacht. Noch
keine Werbung gemacht?
Nee, wir haben weder Werbung gemacht für die kommende EF-Konferenz. Einblendung jetzt und zwar im Januar. Die Plätze werden immer weniger, also zumindest haben sich jetzt schon eine ganze Reihe von Leuten angemeldet.
Und noch gibt es, glaube ich, den Frühbucherrabatt.
Noch
gibt es können Sie sich den Frühbucherrabatt
und
sichern.
Zwar bis Ende April, bis zum 30. April gilt der Frühbucherrabatt. Sparen Sie 100 Euro, kommen Sie vorbei. Das wird wirklich ein ganz herausragender Event. Schauen Sie sich die Gästeliste einfach mal an. Also vielleicht kommt sogar noch der eine oder andere hinzu, wissen wir nicht. Aber wenn dann nur Topstars, ja. So, ansonsten, die neue Ausgabe von Eigentümlich Frei erscheint schon nächste Woche. Deswegen greifen Sie zu und holen Sie sich die noch aktuelle. Das ist die Einblendung jetzt, auch ein wundervolles Heft, ne, mit einem tollen Cover.
Spätgermanische Dekadenz, genau. Und das zukünftige Schwerpunktthema können wir schon mal verraten, die kommende Ausgabe nächste Woche, die erscheinen wird. Ende der Demokratie-Simulation.
Ja, dazu haben wir dann auch eine ganze Reihe von tollen Beiträgen in dem Heft verewigt. Und ja, Sie wissen, die Zeiten sind anstrengend. Man muss sich besaufen, um es zu ertragen und am besten besäuft man sich.
Mit dem Paket.
Mit dem Afuera-Paket von Quevri Vino. Einblendung jetzt, ja. Und wo wir schon mal bei...
Also aber schon, also besäufen, das ist hier fast das falsche Wort. Ne? Das sind schon edelste Weine, ich meine, auch nicht günstig. Ich bin doch auf alleredelst.
Ja,
ne? Wirklich, ja. So edle Weine und ja, das könnte man auch als Genuss betrachten,
ja, man,
nicht als
man, Besäufnis. Man kann diese, ne, Zeit, ja, diese Zeiten sollte man genießen mit wirklich erlesenen Weinen.
Genau. Tun Sie sich was Gutes.
Tun Sie sich was Gutes, gönnen Sie sich was. Ja, ansonsten gönnen Sie sich doch dann vielleicht auch noch das Afuera-Fest, Einblendung jetzt. Wir werden auch, ich denke, da sein. Ne? Also wir beabsichtigen.
Mal gucken, wie wir es hinbekommen.
Ja, da.
Aber ich glaube, wir sind schon geführt, beide, glaube ich.
Wir, ne, sind schon beide aufgeführt. Ja, also ich habe noch ja, so die eine oder andere Termin.
Dann nochmal in die Planung einsteigen.
Stimmt. Also das Problem bei mir ist einfach noch, ich habe ja noch einen Sohn, der ist schulpflichtig und das geht dann halt bis zum 11. Und ich sag mal, wenn ich den...
Ist das kein Wochenende?
Das ist ein Wochenende, aber es beginnt schon am Freitag.
Ah, okay.
So, und ich wollte dann natürlich auch Freitag möglichst früh anreisen. Und da muss ich mal gucken. Also ich hoffe, ich kriege das geregelt. Checken wir noch ab. Ja, und ansonsten vielleicht jetzt schon mal, meine Damen und Herren. Also die Stammtische, die wir veranstalten, die sind wirklich ganz, ganz, ganz groß. Noch habe ich jetzt nichts, was ich jetzt hier einblenden lassen könnte. Aber der nächste Stammtisch findet ja statt am 9. Mai. Ja, und was ist am 9. Mai für ein historisches Datum?
Ende des Zweiten Weltkrieges.
Auch.
Also die Russen sagen Tag des Sieges, aber ich glaube, da ist schon der 8. Ne? Oder umgekehrt?
Genau, ich glaube, das war schon der 8., aber der 9. Mai. Am 9. Mai jährt sich 80 Jahre Schwarzmarkt. Ja? Das Erste, was nach dem Zweiten Weltkrieg wieder so richtig ans Laufen gekommen ist und das Land vorangebracht hat, war der Schwarzmarkt. Das ist also durchaus ein Grund zu feiern. Insofern überlegen Sie sich's mal, nach Grevenbruch zu kommen. Ne? Also wir sind immer so mindestens 20 Leute da zugegen und wir unterhalten uns dann auch viel, trinken viel, haben unseren Spaß. Der Panzer ist oft dabei, war jetzt glaube ich fast immer dabei, der Kollege Koll ist dabei, du bist ja auch gelegentlich manchmal dabei. Ich bin dabei, die Stahlfeder ist dabei. Ja, also da gibt es echt was zu sehen. Ne? Lernen Sie uns mal kennen, kommen Sie vorbei, wir freuen uns.
Hast du schon Einblendung jetzt gesagt?
Nee, ich habe ja nichts zum Einblenden. Ich habe ja noch kein Meme, aber dass
80 Jahre Schwarzmarkt.
Ne, oder 80 Jahre Schwarzmarkt in Deutschland, ich glaube, das ist ein Grund zu feiern. Ja, also, ne? Vermute ich mal. Ja, und was noch ein Grund zu feiern ist, jetzt sehe ich die Notiz erst. Trans Women are not women hat jetzt das oberste Gericht.
Interessanterweise in Großbritannien.
In Großbritannien, ja. Man glaubt es kaum. Ja, und interessant, ja, vielleicht, ja, jetzt habe ich hier den Werbeblock eingebracht und jetzt fällt mir doch noch mal ein, also J.D. Vance hat sich ja erneut geäußert, ja.
Zu Europa, und, ne?
Zu Europa.
Insbesondere auch zu Deutschland.
Und Ich bin da auch so ein bisschen irritiert, muss ich gestehen. Also das ist wirklich so ein, wie sagt das die Jugend, ein Klitsch in der Matrix. Ja, dass jetzt ein US-Vizepräsident hingeht und den Europäern beziehungsweise auch den Deutschen sagt, ja, seid doch ein bisschen weniger Vasall der USA. Ja, also das ist ja eine rechts- oder linksextremistische Verschwörungserzählung immer gewesen, dass wir ja ein Vasallenstaat seien, ja. Und jetzt haut das J.D. Vance raus. Das ist übrigens auch so eine interessante Figur. Also wenn man sich mal so die letzte Amtszeit vor Augen führt, da hatten wir Joe Biden und Kamala Harris. Mhm. Kamala Harris, was hat man hier in Deutschland von Kamala Harris mitgekriegt? Nichts, außer die übliche Schönrederei, diese Propagandakacke, die man uns um die Ohren gehauen hat, um uns zu erklären, was für eine tolle, kompetente, gebildete Frau diese Dame doch sei. Aber ansonsten hat man von dieser Dame nichts, aber auch rein gar nichts vernommen. Man hat hier in Deutschland auch nicht vernommen, dass sie, die bis zu diesem Zeitpunkt unbeliebteste Vizepräsidentin der Vereinigten Staaten gewesen ist. Und jetzt kommt so ein J.D. Vance. Und J.D. Vance, der tritt ja fast noch häufiger auf, nicht häufiger als Donald Trump, aber er tritt doch recht oft in Erscheinung und gibt uns Botschaften, interessante Botschaften, die auch verhaften hier in den Köpfen, ob wir es wollen oder nicht. Genauso wie die Botschaft mit der Normalisierung. Das wollte ich die ganze Zeit, jetzt ist es mir eingefallen. Normalisierung der AfD. Pass auf, ganz kurz, du hast ja mitgekriegt, Jens Spahn hat den Mund aufgemacht.
Der hat ja schon wieder so einen Merz-Move gemacht.
Spielt keine Rolle. Du kannst dich daran erinnern, als ich im Mai 2023 hier von der, jetzt beginnt sie, die Normalisierung der AfD. Damals habe ich hier davon gesprochen, als dieser Bildartikel erschienen ist. Mhm. Warum denn auf einmal jetzt die AfD bei allen so beliebt ist? Und jetzt hat man, glaube ich, ich weiß nicht, ob zum ersten Mal, aber in der Deutlichkeit schon zum ersten Mal von der Normalisierung der AfD gesprochen. Der Propagandatrick bei der Sache ist nicht der, was Jens Spahn da gesagt hat und wer da jetzt was hier wieder abgebügelt hat oder was er dann wieder relativiert hat. Der Begriff, beziehungsweise dieser Sinnzusammenhang, Normalisierung, AfD, der ist jetzt in den Köpfen drin. Normalisierung AfD. Ich bin jetzt mal hochgespannt, was so die nächsten Wochen und Monate passiert. Aber vielleicht werden wir jetzt ja schon darauf vorbereitet, was uns im spätestens nächsten Jahr in Mecklenburg-Vorpommern oder vielleicht auch schon etwas früher in diesem Jahr vielleicht schon in Thüringen erwarten wird.
Ja, wenn wir sagen, wer weiß, wie lange, wann Söder gestürzt wird, ne? Der andere Kandidat ist ja ganz eindeutig Vogt, ne?
Ja.
Der gestürzt werden könnte.
Müsste.
Ja, mal schauen, ne?
Ja, meine Damen und Herren, jetzt haben wir es doch tatsächlich auf eine Stunde und fast 15 Minuten gebracht, also die übliche Länge und das ganz ohne Thema. Ja. Ja, ansonsten, ja, was soll man noch sagen, ne? Morgen Karfreitag, meine Damen und Herren, erst einmal schön, dass Sie eingeschaltet haben. Falls Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie zwingend diesen Kanal, schalten Sie nächste Woche wieder ein, lassen Sie einen Daumen da und unbedingt auch einen Kommentar, ne, das freut uns auch immer. Schreiben Sie uns eine E-Mail, ne, die E-Mail-Adressen wurden ja eingeblendet, ansonsten Einblendung jetzt, wir tragen das dann auch hier vor. Vielleicht haben Sie ja ein Anliegen oder so. Ja, haben Sie vor allen Dingen jetzt ein paar erholsame Tage, ein frohes Osterfest, ne? Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder hier in Studio A, der Meerbusch Studios, der eigentümlich freies Studios in Meerbusch. Ja, in diesem Sinne.
Produziert für freiheitsfunken.info müssen wir noch
dazu. Genau, richtig. Ja, ja?
Da können Sie mal reinschauen.
Ja.
Unser Kolumnenportal
ja.
Mit täglich frischen, sehr, sehr guten Autoren. Also Kolumnen von Autoren,
ja.
Die Sie nicht mehr missen möchten, sobald Sie mal reingeschaut haben.
So ist es. In dem Sinne, schönes, langes Osterwochenende. Bis hoffentlich nächste Woche. Alles Gute und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt. Wo Medien lügen Tag und Nacht. Bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind. Drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf das du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wehrt auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.